Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus wollen wir zu dir kommen und dir sagen, dass wir mit diesem Lied doch das Zentrum unseres Glaubens schon besungen haben. Und das Zentrum unseres Glaubens, das bist du mit deinem Sohn, den du für uns in diese Welt geschickt hast, der für uns gestorben ist, der für uns auferweckt worden ist, der für uns zu Rechten des Vaters ist, der für uns von dort kommen wird. Und das ist das Bestimmende. In allem Nachdenken über das, was die Zukunft bringt, in allem Nachdenken auch über die manches Mal bedrückenden und dunklen Zusammenhänge, die uns dein Wort deutlich macht. Und wir bitten dich, dass etwas von diesem Glanz, von dieser Sonne, Christus Jesus, auch an diesem Morgen uns erreicht. Neu stehen wir vor dir und bitten dich um das richtige Reden und das richtige Hören durch das Wirken deines Geistes. Amen. Bruder Heinemann wird heute Morgen sprechen über das Thema Zukunftsängste oder Geborgenheit in der Liebe Gottes. Und dazu möchte ich Ihnen den Text lesen, der Grundlage ist für die Ausführung heute Morgen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein und angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Bitte.
Ich wünsche Ihnen allen zunächst einen gesegneten Morgen, auch jetzt speziell unter dem Worte Gottes. Sie haben das Thema vernommen, man kann dieses kleine Bindewörtchen oder hier in diesem Zusammenhang auch mit und übersetzen. Es kam nämlich ein Bruder vorher zu mir, der ja diese Thematik kannte und sagt, irgendwie gehört das zusammen, nämlich Ängste, Nöte, Anfechtungen und auf der anderen Seite das Geborgensein in der Liebe Gottes. In Johannes 16, Vers 33 wird das ja von unserem Herrn Jesus selber auch in dieser Zusammengehörigkeit gesehen. In der Welt habt ihr, so muss man eigentlich übersetzen, Drangsale. Bedrängung oder Enge, das hängt sprachlich zusammen. Aber, jetzt kommt das Aber und das muss das andere überbieten. Es geht allerdings um die Priorität, dass Christus der Überwinder ist. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und bei Johannes, 1. Johannes 5, Vers 4, geht es ja noch weiter. Der Glaube, ja, ist der Sieg schon in uns, der die Welt überwunden hat. Und davon dürfen wir ausgehen. Und dieses Spannungsmoment wollen wir anhand des Textes zunächst einmal betrachten, um dann noch Konsequenzen für die Gemeinde daraus zu ziehen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Haben wir denn nötig, darüber auch nochmal zu sprechen? Ich denke, in unserer Zeit ist das schon wichtig, zu differenzieren, in welcher Zeit leben wir. Leben wir in der Zeit, wo viele erwarten, auch im gläubigen Lager, jetzt wird die Welt christlich und dann kommt der Herr Jesus. So ist es eben nicht. sondern für diese Zeit im bösen Äon, jetzt gibt es auch wieder Differenzierung, ist vorgesehen, die Haushaltung, Ökonomie der Gemeinde der Gnade. Und das wussten wohl die Thessalonicher. Die haben durch die Lehre des Apostels Paulus alles mitbekommen. Nicht nur Anfangsgründe, sondern auch Zielorientierung. Und dann gibt es auch im Griechischen noch diese Unterscheidung Chronos und Kairos. Chronos bezieht sich auf den Zeitlauf. Und Kairos ist die Stunde Gottes, der Zeitpunkt Gottes. Und das müssen wir auch immer wieder sehen. Wir leben in dieser Zeit und schon das, was ich vor Sekunden gesprochen habe, ist Vergangenheit. Zeit und Raum gehören zusammen und gehören zur Schöpfung. Aber Gott steht darüber. Er ist der Gott der Äonen. Und leider ist das immer falsch übersetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn man das nun so übersetzen würde, von Unendlichkeit zu Unendlichkeit, das ist ein Widerspruch. Gott ist der Gott auch der Zeitalter und darum wusste das der Apostel Paulus. Und wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben, was speziell für die Gemeinde vorgesehen ist. Ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das ist die erste markante Aussage. Das wussten die. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Kommt der Herr Jesus zur Gemeinde auch wie ein Dieb? Nein. Wir haben gerade vor gut einer Woche bei uns in der Familie so etwas erlebt. Meine Tochter, die in der Nähe meiner früheren Heimat verheiratet ist, rief an: Oh, Vati, wir haben eine Nacht gehabt, wir kamen spät zurück. Und als wir mit dem Wagen vor der Tür parkten, auf einmal sehen wir dann eine Gestalt. Mein Schwiegersohn ruft und dann verschwindet die betreffende Person und lässt den Computer, den hat er schon oben aus dem Arbeitszimmer meines Schwiegersohns herausgeholt, da stehen. Und dann haben wir hinterher erfahren, da lebt seine Mutter auch noch in dem Haus mit, dort eingebrochen, ein paar hundert Mark mitgenommen. Und das Schlimmste, der muss durch das Zimmer gegangen sein, in dem meine Enkelin lag. Wenn die wach geworden wäre, das hätte doch einen Schock gegeben, ne? Ich will also nur mal beschreiben, was das heißt, wenn ein Dieb irgendwo einbricht. Der kommt also nicht zur Freude der Betreffenden. Und das Kommen des Herrn wie ein Dieb in der Nacht hängt mit Gericht zusammen. Und der Tag des Herrn wird ja angekündigt im Alten Bund. Es ist der Tag des Zorns, der Rache, der Finsternis. Das ist also nichts Erfreuliches. Es ist die Gerichtsseite, die negative Seite. Und für die Gemeinde hat dieser Tag des Herrn, der dann auch Tag Jesu Christi genannt wird, die positive Seite. Am Ende dieser Haushaltung wird dann die Gemeinde nach Kolosser Kapitel 3, wenn er geoffenbart wird, mit ihm geoffenbart werden. Sehen, das ist eine ganz andere Version. Oder in Philipper Kapitel 3, Vers 20 und 21, da heißt es, unser Politheuma, unser Bürgertum, Staatsbürgertum, das ist dort droben und von dort erwarten wir den wiederkommenden Herrn, der dann unsere vergänglichen Leiber, die sterblichen Leiber verwandelt wird. Nur auch das Kommen des Herrn zur Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, ist ein anderer Aspekt. Das wollen wir also hier an dieser Stelle einmal auseinanderhalten. Die Gemeinde hat eine andere Perspektive, kommt nicht ins Gericht. Das werden wir nachher noch einmal anhand des Verses 9 beleuchten. Aber es will ich hier schon als Signal setzen. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn. Und noch einmal, der Tag des Herrn ist ein Tag des Zorns. Und wissen Sie, was mich jetzt neulich, als ich unsere Zeitung las, in Verbindung mit dieser Vokabel, doch sehr betroffen gemacht hat. Sie waren, hier haben es vielleicht gar nicht mitgekriegt, nämlich, wer hat auch einen Tag des Zorns ausgerufen? Ja, die Palästinenser. Ganz eigenartig. Der Zorn Gottes wird dann auch repräsentiert durch den Fürsten und Gott dieser Welt, der ein Mitauslöser ist, aber alles unter der Regie unseres großen Gottes und Vaters. Und das soll uns immer wieder getrost machen. Deswegen, wenn das alles kommt, auch in der Zukunft, sollen wir geborgen sein. Nochmal Kolosser Kapitel 3. Ja, wenn er geoffenbart wird, werden wir mitgeoffenbart werden, weil zuvor etwas konstatiert wird, festgestellt wird, nämlich unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Gibt es eine größere Sicherheit? Diese Geborgenheit bezieht sich sicher zunächst auf die Geborgenheit des Glaubens in Christus Jesus, aber wir dürfen dann auch wissen, was an uns herankommt, ist von Gott, dem weisen Pädagogen, alles zugeordnet. Also so sollen wir das auch genau wissen und dürfen in der Gewissheit des Heils auch die Gewissheit haben, wir werden ihm entgegengerückt. Wir sind mit ihm gesetzt zu herrschen und zu regieren. Das ist eine wunderbare, auch tröstende Aussage. Denn am Schluss heißt es ja in Vers 11, deshalb ermuntert euch einander, erbaut einander dem anderen, wie ihr das auch tut. Also hat das prophetische Wort immer eine tröstende, eine ermunternde Aufgabe. Nicht, wenn man an den Tag des Zorns denkt, dann ist das keine ermunternde Angelegenheit. Und darum wollen wir jetzt anhand einiger Aussagen, und ich will da drei Gegenüberstellungen einbringen, mal sehen, wo der Unterschied liegt zwischen denen, die da überrascht werden von diesem Tag des Zorns der Rache, von dem Tag des Herrn, wie er uns ja in Sonderheit beschrieben wird in der Apokalypse. Diejenigen, die da also überrascht werden, sind nach diesen Aussagen Kinder der Nacht. Und die anderen, die der Apostel Paulus auch mit den unterschiedlichen Personalpronomen, also Fürwörtern, anredet, ja, die stehen auf der anderen Seite. Das heißt also einmal, wenn sie sagen, die anderen, also die, die dem Verderben entgegengehen. Auf der anderen Seite, ihr aber, Brüder, ihr seid alle, und er schließt sich dann mit ein, wir aber. Nicht? Das sind also zwei unterschiedliche Personengruppen, die unterschiedlich zugeordnet werden in das Heils- und Gerichtsgeschehen. Also nochmal, Kinder der Nacht, das sind sie da draußen, die anderen. Ihr aber, wir aber, jetzt können wir uns damit einbeziehen, wir sind Kinder des Tages. Und das wollen wir nun mal überprüfen, ob das auch ganz konkret stimmt. Es gibt nämlich dann drei Kriterien, die hier diese total diametral entgegengesetzte Situation beschreiben. Das erste, was also gesagt wird, dass die Kinder der Nacht in der Finsternis leben und die Kinder des Tages im Licht sind. Licht und Finsternis, gewaltige Gegensätze. Nacht ist gekennzeichnet von der Finsternis, Tag vom Licht. Das ist übrigens interessant, physikalisch gesehen, ja, dass das Licht das Entscheidende, Dominierende ist. Und wenn Finsternis da ist, ist das Abwesenheit von Licht. Und wie kann man die Finsternis beseitigen? Nicht wie die Schildbürger, Sie kennen ja wahrscheinlich die Geschichte, nicht? Die hatten ein Rathaus gebaut und hatten die Fenster vergessen. Und dann war es dunkel. Und dann haben sie überlegt, wie kann man das ändern? Ne? Licht in Säcken hereintragen, das ist sicher ein schlechter Vorschlag. Ja. Wir lächeln darüber, aber es muss uns ja mal deutlich werden, dass das so ein wunderbares Gleichnis ist. All die Finsternis, mit der wir hier und da auch zu tun haben, kann nicht beseitigt werden durch unsere Maßnahmen, sondern allein dadurch, dass wir das Licht hereinlassen. Licht ist immer stärker als die Finsternis. Selbst eine kleine Kerze, eine geringe Lichtquelle ist in der Lage, einen dunklen Raum zu erhellen. Aber wir merken auch, das Gefährlichste ist am Ende der Ausreife so eine Art Dämmerung. Das gibt es auch. Ist nur die Frage, wohin tendiert diese Phase? Und das muss eben deutlich werden, dass hier eine klare Trennung vollzogen ist. Wenn wir Kinder des Tages sind, dann erkennen wir auch, wo Nacht ist. Übrigens nur der, der den Tag kennt, der das Licht kennt, ist in der Lage, Dämmerung und Finsternis zu beurteilen. Ich habe einmal gelesen, dass in einem Bergwerk ein kleines Kind großgezogen wurde, immer unter Tage, nie das Licht kennengelernt hat. Schaurig. Dieses Kind hatte gar keine Vorstellung von dem, was eigentlich Licht bedeutet und was draußen oberhalb der Erdoberfläche geschieht. Ist später mal herausgekommen, man musste das Kind vorsichtig überhaupt erst an das Licht gewöhnen. Und dann war das Kind so erstaunt, was da alles an Herrlichkeit draußen ist. Auch nochmal, wer nur die Finsternis kennt, wie leider die Menschen, die nach Kolosser Kapitel 1 Angehörige, Bürger des Reiches der Finsternis sind. Die kennen nicht das Licht und deswegen wundern wir uns manchmal, wie Verbrecher, auch junge Menschen, gar keine Reue empfinden, wenn sie einen anderen kaltblütig umbringen. Das hört man ja immer wieder in der Presse, dass da Menschen keine Reue zeigen. Mich wundert's nicht, weil der Fürst und Gott dieser Welt, Satan, die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Und Verblendung passiert ja immer da, wo nicht das wahre Licht ist, sondern wo künstliches Licht auftaucht. Und das ist auch ein Zeichen unserer Zeit. Diese sogenannte Nacht wird oft zum Tage. Ich war einmal in England und habe da in Piccadilly Circus besucht. Eine Lichtreklame, unwahrscheinlich, soll das größte Lichtermeer der Welt sein, was da in der Nacht alles taghell macht. Das ist auch typisch für unsere Zeit. Dass der Verführer die Finsternis Licht machen will, aber durch künstliches Licht. Darum ist es wichtig, dass wir wissen, wir sind nicht in der Finsternis, damit uns dieser Tag nicht wie ein Dieb ergreife. Denn ihr seid alle Söhne des Lichtes und des Tages. Darf ich einmal fragen, auch hier, viele sind ja schon jahrelang hier gewesen, aber dennoch, weil nicht immer alle, die auch zu so einer Konferenz erscheinen, das habe ich hin und wieder erlebt, wirklich diese Gewissheit besitzen. Sind sie versetzt? Da steht nämlich auch in Kolosser Kapitel 1, Paulus kann den Kolossern bescheinigen, sie sind versetzt aus jenem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt, wie oft musste ich früher als Lehrer einem Schüler bescheinigen, versetzt. Oder nachher, als ich in der Lehrerausbildung war, den Referendaren ein Zeugnis aushändigen, dass sie nun Lehrer sein durften. Wie kriegen Sie denn die Qualifikation? Durch ein Taufzeugnis einer Kirche? Ich denke doch, dass das niemand hier unterschreibt. Das Zeugnis, das wir bekommen, gibt uns der Heilige Geist. Der Geist Gottes gibt Zeugnis, ein Zeugnis, versetzt. Zeugnis unserem Geist, ja, dass wir nun Kinder Gottes sind. Heraus aus dem Herrschaftsbereich Satans, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben also einen anderen Herrn. Kein Milosevic zum Diktator. Merken wir, das ist ein Abbild von dem Diktator dieser Welt. Und ein Typus für den, der noch kommt. Ebenso wie Hitler, Stalin, Mao. Weil sie Missbrauchte sind. Ich habe während der Brüderkonferenz über die Versuchung Jesu gesprochen, wo der Versucher den Herrn Jesus in drei Bereichen, die lebensnotwendig sind, versucht. Einmal geht es um die Brotfrage, im weiteren Sinne Wirtschaftsfrage. Zweitens um die Wunderfrage. Und drittens um die Machtfrage. Und Satan ist immer noch einer, der diese Machtfrage für sich klären will, obwohl er weiß, dass er längst am Kreuz besiegt ist. Aber deswegen installiert er Einrichtungen und will er Persönlichkeiten inspirieren, sogar den Letzten selbst besetzen, damit sie die Macht im Sinne des Bösen ausüben können. Und das hängt mit dem Tag des Zorns zusammen. Darum kommt nachher dieses schaurige Gericht über die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. 666. Das repräsentiert einen Namen, darüber ist schon viel spekuliert, das will ich jetzt nicht ausführen. Jedenfalls wird denen, die da leben, klar sein, dass es da um die Anbetung Satans letztlich gehen wird. Das, was er bei Jesus nicht geschafft hat, Satan, wird er beim letzten Weltenherrscher schaffen und wird einmal für kurze Zeit der Inspirator des letzten Reiches sein. Das hängt mit der Entwicklung der Finsternis zusammen, mit diesem schaurigen letzten Tag. Wir aber sind nicht in der Finsternis, wir haben einen anderen Herrn. Er ist der Sohn der Liebe. Sehen Sie, wo die Liebe herrscht, da ist ein ganz anderes Prinzip der Führung da. Satan, der raffiniert, taktiert, die Menschheit verführt, er zeigt ihnen zuerst, und das hing auch mit dem Thema der Berge ja zusammen, falsche Höhen. Ihr werdet sein wie Gott. Der Turmbau zu Babel wird heute in vielfacher Weise technisch anders schon nachvollzogen. Und für mich war das auch ein Ereignis, dass da in Moskau dieser größte europäische Fernsehturm plötzlich in Flammen stand. Wie schnell kann Gott so etwas ändern, nicht? Wo Machthaber sich ein Zeichen setzen und Gott ist in der Lage, innerhalb kurzer Zeit solche Machtpositionen zu zerstören. Unser Herr ist der Gott der Liebe, bei dem geht es zuerst hinab. Demut ist sein Kennzeichen. Kreuzesweg ist das, was die Kinder des Tages und des Lichtes vor sich haben. Nicht den breiten Weg, nicht da, wo es um Massendemonstrationen geht, nicht um Selbstdarstellung. Das ist typisch. Und wie ist das, was sich in der Finsternis alles zeigt? Merken wir das heute? Ich darf mal das, was mir gerade eine Teilnehmerin gestern Abend noch an die Hand gab, kurz zitieren, ohne Namensnennung. In einer evangelischen Kirche wird also von einem Pfarrer in der Fastnachtzeit eine Narrenpredigt gehalten. Und er sagt, in der Bibel sagt ja Paulus auch von sich, ich bin ein Narr. Also kann man ruhig ein Büttennarr sein und da reinsteigen und Narrenpredigten halten. Merken Sie, wie das eine Verführung ist, ne? Paulus ist ein Narr um Christi willen geworden. Das Wort des Kreuzes ist der Scheideweg. Ja? Kreuz ist ein Skandalon, ein Ärgernis. Wie wird das von sogenannten Theologen alles vermengt und vermischt? Und das ist wohl in der gleichen Gemeinde. Zärtliche Nähe zwischen zwei Männern. Als Überschrift. Sie merken ja schon, wo das hintendiert. Ne? Und dann wird angespielt auf das Verhältnis Jesu zu seinem Lieblingsjünger Johannes. Ne? Also Sie müssen sich das nur mal vorstellen, was da hinein interpretiert wird, dass die beiden quasi ein homosexuelles Verhältnis hatten. Und das ist ja auch in dieser skandalösen Oper, wo es ebenfalls um die Verzeichnung des Jesusbildes geht, geschehen. Wir leben also in einer Zeit, wo ganz bewusst opponiert wird gegen den Glauben, gegen das, was Christen vom Worte Gottes her für sich in Anspruch nehmen. Toleranz soll die Menschheit sein, aber wehe, wenn wir einmal sagen, es ist allein das Heil in dem Namen Jesu. Das neue Büchlein, es ist schon doch ein paar Monate alt, die neue Toleranz aus Amerika kommt, weist darauf hin, was auch dort an Entwicklungsprozessen vor sich geht, wo gläubige Christen dann doch diffamiert werden, etwa Schüler, die einen Bibelgebetskreis haben, dürfen das nicht mehr offen bekunden. Man will also dann die sogenannte Intoleranz der Gläubigen mit Intoleranz bekämpfen. So ein Widerspruch ist das. Alles nur, um aufzuzeigen, was in dieser Finsternis geschieht. Die Menschen haben kein Licht. Da wird das Gute böse genannt und umgekehrt. Es wird alles durcheinander gewürfelt. Wundern wir uns, denn der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, ist der Inspirator. Und liebe Geschwister, ich sage es, das wird also nicht besser. Die Finsternis nimmt zu. Damit müssen wir einfach rechnen und das gerade auch im moralisch-ethischen Bereich. Denn wenn Paulus die Innenlinie im Blick auf die Prophetie aufzeigt, dann geht es ihm nicht wie bei der prophetischen Endzeitrede Jesu um die äußeren Zeichen. Bei Jesus geht es um äußere Dinge, Kriege, Kriegsgeschrei, Naturkatastrophen. Bei der Gemeinde geht es um den Abfall, geht es darum, dass die moralischen Positionen total verwechselt werden. Darum sollen wir Kinder des Tages sein und damit Kinder des Lichtes. Und wir könnten das von uns aus auch nicht, denn keiner von uns aus ist von Natur aus ein lichtes Mensch. Was kommt aus dem Herzen heraus? Und das ist der Sitz unseres Charakters. Was kommt da heraus? Nach dem, was der Apostel Paulus in den ersten Kapiteln des Römerbriefs beschreibt. Eben nichts Gutes. Böse Gedanken. Da ist keiner, der Gutes tut. Das ist das Gerichtsurteil über den natürlichen Menschen, über das adamitische Wesen. Aber wenn der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wenn der in uns lebt, dann wird es auch in unserem Leben Licht und hell. Es ist etwas Wunderbares, dass wir nicht auf die Finsternis eingehen müssen. Wo man auch manchmal erschrocken ist darüber, was aus unserer Gedankenwelt noch herauskommt. Das kommt aus dem alten Menschen, aus dem Fleisch. Aber in Christus dürfen wir Licht sein. Darum können wir nur entgegensetzen den Christus in uns. Ihn anschauend werden wir verwandelt nach 2. Korinther 3. Vers 18. Ihn anschauend werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und das nicht mit verhülltem Angesicht, wie das zur Zeit des Gesetzes noch der Fall war. Also wir haben das Licht nicht aus uns. Wir sind keine Lichtsträger. Wir sind nur, wie Jesus Christus es von sich sagen darf, Abglanz der Herrlichkeit des Vaters. Aber das ist doch etwas Mutmachendes. Lauter Lichteskinder hier, das ist doch was Herrliches. Wie da die Lahö strahlt, ja? Na, ja, unser lieber Bruder, der ist eigentlich hier an einer Stelle, nicht, wo er so viel Lichtreflexionen erleben darf. Ja, ist doch auch ermunternd, nicht? Natürlich weiß ich, dass das auch in frommen Werken nicht immer so ist. Nicht? Meine Tochter ist in einer ganz frommen Schule mit vielen gläubigen Lehrern, da gibt es auch Probleme, oder nicht? Na, selbst da, wo Schüler sich gläubig nennen, nicht? Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel bringen, wie das so sein kann, da hat sie erlebt, die unterrichtet Englisch und Französisch und auch noch biblischen Unterricht gibt sie da bei Schülern schon der Oberstufe, da hat sie mal gefragt, was für Bedürfnisse habt ihr denn? Dann ruft einer da hinein, einen anderen umbringen. Und die ganze Klasse, ja, quittiert das mit Lachen. Und dann hat sie das mal aufgegriffen. Also, nicht, das ist doch nicht zu fassen. Und sie hat gläubige Schüler in ihrer Gruppe. Da ist ihnen nachher überhaupt erst deutlich geworden, was so alles passiert. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, fromm sein allein ist noch kein Beweis dafür, dass wir immer Licht sind. Nicht, das kann nur geschehen, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm wohnen. Und wissen Sie, wann wir nur echte Gemeinschaft haben? Ja, wenn man über Zusammenschlüsse alle Organisationen zusammenbringt, dann haben wir die echte Allianz und die echte Ökumene. Stimmt nicht. Ne? Es ist besser natürlich, wenn man, ich habe auch in der Allianz da, wo ich war und wo ich stehe, immer mitgewirkt, ja, aber wirkliche Gemeinschaft haben wir nur, wenn wir nach der Aussage des Apostels Johannes, 1. Johannes 1, Vers 7, im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Es ist also eine Lichtsgemeinschaft. Wenn also von zweien einer Licht ist und der andere Finsternis, gibt es keine Gemeinschaft. Da gibt es diese vier Möglichkeiten von der mathematischen Kombinatorik her. Nur dann, das ist die vierte, wenn beide Licht sind, funktioniert. Sind beide Finsternis, ist es sowieso traurig. Möchte der Herr uns das schenken, dass wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Das zweite Gegensatzpaar, was sagt der Apostel Paulus noch? Was geschieht in der Nacht, ist dann natürlich, dass man schläft. Ich habe heute Morgen mit jemandem, einer lieben Schwester, gesprochen, gefragt, wie sie geschlafen hätte. Naja, so bis 3 Uhr und dann war es aus. Aber ich sage, das ist gar nicht schlecht, dann kann ich manches bewegen. So geht es mir auch schon, ich schlafe also auch nicht mehr 8 Stunden durch. Aber normalerweise ist die Nacht zum Schlafen da. Und sehen Sie, das wird heute ja auch alles pervertiert. Die Nachtschichten, das ist ja auch nicht natürlich, um des ökonomischen Verdienstes willen. Was geschieht alles in der Nacht, in den Diskos? Aber das Natürliche ist, in der Nacht schlafen die Menschen. Wer schläft also? Alle Menschen, die im Reich der Finsternis noch leben. Ihr genereller Zustand ist leider ein Schlafzustand. Wenn wir das oft bedenken, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, die aus dieser Welt kommen, und ich habe ja in einem Beruf auch gestanden, wo ich ständig mit Leuten, die eben nur von dieser Welt sind, zu tun hatte. Ich habe mein Zeugnis gegeben. Da hatte ich, sehen Sie, um es mal zu sagen, wir haben auch Religionslehrer ausgebildet, hatte ich einen Fachleiter in meinem Seminar, der hat mir gesagt, ja, Herr Heinemann, obwohl er ein Pfarrerssohn war, ich bin theologiegeschädigt. Vielleicht hat er zu Hause, die Mutter ging in die Gemeinschaft, Gesetz erfahren, ich weiß es nicht. Wir haben aber oft miteinander gesprochen. Ganz lieber, patenter Mann, didaktisch, methodisch so kompetent. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt, aber wir kamen oft ins Gespräch. Und dann bin ich, weil ich die verschiedenen Fachseminare auch immer wieder als Leiter besuchen musste, ins Religionsseminar mit ihm gegangen. Und dann habe ich den Referendaren mal gesagt, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Wenn der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, bin die Wahrheit, die Auferstehung und das Leben. Wenn das nicht stimmt, dann ist er der größte Betrüger, dann war er ein Utopist, dann können wir unser Christentum doch lassen. Ne? Oder aber das stimmt und dann hat es Konsequenzen. Nicht, das hören dann die jungen Leute, die haben das ja an den Universitäten im Studium nie gelernt. Ich habe Einblick gehabt, was da in Religionspädagogik vermittelt wurde. Nur um Beispiel zu nennen, wir kriegten von der entsprechenden Stelle bei uns in der Kirche die Information zum Religionsunterricht. Die Auferweckung Jesu Christi ist so zu behandeln, wenn wir an führende Leute denken, etwa Albert Schweitzer. Ne? Der lebt heute noch durch sein Wort und Werk unter uns. So ist das mit Jesus Christus. Also das Grab war nicht leer. Das wird vermittelt. Und das ist, damit habe ich so ein paar Beispiele nur angedeutet, das Kennzeichen derer, die schlafen. Die haben also überhaupt keinen Sensus für das Wachsein. Und nur wer ja wach ist, der kann denken. Im Schlaf träumt man. Und was träumen die Leute heute alles? Habe einen Traum in der bekannten Wochenzeitschrift Die Zeit ist immer eine Seite da, ich habe einen Traum. Und dann werden so viele Menschen zitiert, die einen Traum haben. Aber was ist das für ein Traum? Keine Hoffnung. Liebe Geschwister, wir wollen uns nicht überheben, wir wollen die Not sehen. Und wo es geht, und das war auch gestern Abend noch das Gespräch, sollen wir die Botschaft des Christus bringen, hinein in eine dunkle Welt. Wir können partiell da, wo wir stehen, das Licht leuchten lassen. Und wenn wir wach sind, können wir anderen auch Orientierung geben. Nee, in der Finsternis ist keine Orientierung da. Falsche Lichter, Irrlichter werden angezündet. Aber wir dürfen wissen, als Wachende, wir stehen in der Liebe Gottes und haben die Wahrheit. Weil Christus selber gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Aus uns haben wir das nicht. Im Blick auf Heil und Erlösung dürfen wir das haben. Nun möchte ich aber doch noch an dieser Stelle mal so eine Übergangszeit, so eine Dämmerung einbeziehen. Ich habe heute Morgen in der Einleitung zur Gebetsgemeinschaft Apostelgeschichte 2, Vers 42 zitiert. Die da waren, können sich daran erinnern. Da gibt es 4 Stücke als Grundlage der Gemeinde. Das ist zuerst das Wort Gottes. Die Lehre der Apostel. Das muss Basis sein. Zweitens die Gemeinschaft. Drittens das Brechen des Brotes, also Mahlfest, Mahlfeier. Und wer in diesen 4 Stücken nachlässt, steht in der Gefahr, einzuschlafen. Das können also auch Kinder des Tages sein. Ne? Ich lege mich ja mittags auch mal hin und mache ein Nickerchen. Dann soll man aber wieder aufwachen, wenn man diese gewisse Zeit, um sich wieder sammeln zu können, um Kräfte wieder zu gewinnen, wenn man die vorüber hat. Wie ist das da mit dem Wort Gottes? Steht das noch im Mittelpunkt, in den Gemeinden? Wie ist das mit der Gemeinschaft? Nicht viele, die eingetragene Glieder irgendeiner Gemeinde sind, kommen nur an den hohen Festtagen. Dann meinen sie, sie hätten ihrer religiösen Pflicht genügt. Hier steht nämlich, sie beharrten aber. Aber sie blieben beständig in diesen Stücken. Vom Brechen des Brotes, das wir heute Abend auch ja noch hier praktizieren wollen, und in den Gebeten. Paulus sagt, alle Zeit. Das können wir nur, indem wir einfach immer wieder alles mit unserem Herrn bewegen. Da ist also wichtig, die Wachenden können das, weil Gott durch seinen Geist sie selber inspiriert. Sicher müssen wir uns immer wieder auch dazu ermuntern, diese vier Stücke ganz konkret zu pflegen. Wachen oder schlafen, ja, es ist jeweils eine Verhaltensweise auch diametral entgegengesetzt. Darum ist es wichtig, alle Zeit zu wachen und zu beten. Immer wieder mit dem Herrn Verbindung zu pflegen. Und das ist kein gesetzliches Muss, sondern es ist doch eine Freude. Menschen, die sich lieb haben, die werden doch nicht sagen, ach ja, jetzt müssen wir schon mal wieder zusammen sein. Das ist eine innere Motivation, die dann unser Herr uns schenkt. Wachen und nicht schlafen. Es ist allerdings auch immer wieder eine Ermahnung oder eine Ermunterung, die wir nötig haben. Und dazu sind wir auch hier in der Gemeinschaft zusammen auf der Langensteinbacher Höhe, dass wir Anstöße, neue Impulse bekommen, dass wir tiefer ins Wort hineingeführt werden, damit wir wachen können, bereit sein für den Tag seiner Parousie. Ich habe vorhin zitiert Kolosser Kapitel 3. Da wird ja die Voraussetzung genannt, wenn wir mit ihm dorthin versetzt sind, das ist eine wunderbare Tatsache, im Griechischen diese Sünde, mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, ja, versetzt nach Epheser 2, Vers 6, dorthin in das himmlische Wesen. Wir haben bereits eine herrliche Heimat dort oben, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Aus dieser Stellung heraus kann dann Paulus sagen, sinnet auf das, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht? Dann schwirrt unser Blick nicht umher auf das, was dauernd um uns herum geschieht. Und das ist doch etwas Mutmachendes. Wenn wir Wachende sind, dass wir wissen dürfen, unser Ziel ist droben. Wir werden nicht von den Angeboten dieser Welt, von den vielen Werbesendungen und Prospekten und all dem, was hier geschieht, überrannt. Und wir brauchen auch nicht uns ständig den frommen Puls zu fühlen, wenn wir nach oben schauen und schon gar nicht nach hinten. Der Blick nach hinten ist im Alter manchmal so etwas Schönes. Eine Nostalgie nennt man das auf Hochdeutsch. Ja? Weißt, mein Schwiegervater war alter Offizier gewesen, 88 Jahre alt geworden. Wenn der erzählt hat, wie das noch zur Kaiserzeit war, Parade unter den Linden, och, dann ging sein Herz auf. Und zum Schluss, als dieses Leben zu Ende ging, ja, dann war er fast schwermütig. Ne? Er konnte das Heil so noch nicht fassen. Liebe Geschwister, unser Blick sei als Wachende nach droben gerichtet. Und das dritte Gegensatzpaar, das würde ich Sie gern fragen, von dem Text her, den Sie ja mitbekommen haben, was ist das? In der Nacht sind die dort Lebenden trunken, betrunken, benebelt. Und wir sollen nüchtern sein. Ist klar, wenn ich hier reinschaue, habe ich den Eindruck, alle sind nüchtern. Da ist keiner alkoholisiert. Das ist nur ein äußerer Beweis. Nicht? Gerade je mehr die Menschen ohne Perspektive leben, umso mehr versuchen sie sich durch Drogen, und im weiteren Sinne gehört Alkohol dazu, ja, zu betäuben. Also wie viel Alkoholabhängige es etwa in der ehemaligen UdSSR gibt, das hat mir jetzt jemand gesagt, der als Insider etwas die Situation kennt. Das ist erschütternd. Aber auch bei uns hier. im weiteren Sinne Drogen. Wie viele junge Menschen steigen da ein, weil sie keine Perspektive haben, weil sie nicht wissen, warum und wozu sie überhaupt auf dieser Erde sind. Darum nützt es im Grunde nicht viel, wenn wir moralisch dagegen angehen. Auch gegen die vielen Perversitäten, die ja in unserer Zeit geschehen. Trunken sein, das kann man aber auch, wenn man in Rage gerät, bei einem Fußballspiel, wenn so die Fans ausrasten. Ich kann das ja verstehen, ich habe selber früher Leistungssport betrieben, aber mich hat Gott da rausgeführt. Ich kann es also nicht ganz verstehen, wenn man Tore für Jesus schießt. Denn im Grunde wird der Massensport, das ist der Götze der gegenwärtigen Zeit. Denken Sie doch nur mal an das, was in Sydney war. Früher hätte ich wahrscheinlich vom Fernsehen auch geguckt. Ich habe Leichtathletik betrieben und habe Schwimmmeisterschaften gewonnen. All das kenne ich ja. Das kann faszinierend sein. Und junge Menschen sollen auch etwas Sport treiben. Das tue ich heute auch noch, dass ich mich körperlich etwas fit halte. Das ist eine ganz andere Sache. Aber diese falsche Faszination und das, was die Fans dann gegenseitig machen, indem sie sich aufschaukeln, nicht bei einer Europameisterschaft ist es ja passiert, ja, dass deutsche Fans einen Polizisten zu Tode getrampelt haben oder schwer beschädigt haben jedenfalls, dass er am Rande des Todes war. Nicht, da können die Menschen nicht mehr unterscheiden, was ist denn Realität? Und auch durch eine bestimmte Musik. Ich habe einmal über die Grenzen auch im Bereich des Einsatzes der Musik in gläubigen Kreisen gesprochen und dann kam ein junger Mann zu mir und sagte, was Sie da sagen, kann ich nur verstehen. Ich war bei einer Veranstaltung, hat eine christliche Rockband heiße Rhythmen geliefert, da ist zum Schluss einer gekommen und hat sein Instrument vorn am Pult zerschlagen. So ist der in eine Art Ekstase geraten. Kaum zu verstehen. Aber sehen Sie, das steht doch hier, in der Nacht sind die Menschen trunken, benebelt, weil sie keine göttliche Perspektive haben. Und darum sollen wir nüchtern sein. Und ich muss auch noch den letzten negativen Aspekt ansprechen. Und wenn das in das Geistliche hineingeht, sogenannte spirituelle Erfahrungen gemacht werden, wobei dann der Verstand des Menschen ausgeschaltet wird. Da habe ich meine Bedenken. Geht ja zum Teil so weit, dass man früher darüber geschritten hat. Ist das wirklich göttlich, wenn, ich habe das mal auf einer Predigt von jemandem gehört, da Leute umfallen, auf dem Boden liegen, schreien, ja, wie die Schweine grunzen, wie die Hühner gackern. Und dann hat er noch gesagt, wir wollen dem Geist Gottes nicht wehren, wenn der nun sowas macht. Ist das nicht erschütternd? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Luther hat übersetzt, der Zucht der gesunden Vernunft. Auf diesem Gebiete sind ja dann, weil das ein Scheingeisterlebnis ist, diese Erfahrungen noch kritischer zu bewerten. Und ich habe festgestellt, Menschen, die mit so etwas in Berührung gekommen sind, sind ganz schwer vom Worte Gottes her zu überzeugen. Wenn da nicht Gott eingreift, ja, die sehen das nicht. Das war doch ein Erlebnis im Geist. Aber wenn man auf die Kriterien der Bibel hin weiß, ist das nicht mehr so kritisch auseinanderzufallen. Genug dieser Hinweise, wie es in der Nacht sein kann. Ich könnte noch eine Menge dazu aufzählen. Wir wollen aber unsere Nüchternheit einmal herausstellen. Das heißt ja nicht nur, wie es auch manche meinen, ja, so ganz stockverstandesmäßig, trocken, ohne Emotionen sein. Nicht? Was Geist Wirkung ist, geht zunächst auch nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 über den Geist. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und das fängt nicht im Leib an und auch nicht in der Seele, sondern im Geist. Geist, Seele und Leib. Und von daher können wir immer wieder die Nüchternheit wahren. Und wenn ich nun sage, seid einmal recht nüchtern, nun dann liegt das auf einer ganzen Ebene. Kennen Sie das Wort des Apostels Paulus? Seid einmal recht nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade und seid einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Das heißt Nüchternheit. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen können und nicht noch fallen können, aber das Grundprinzip vom Griechen her ist ja Sünde mit Hamartia, Zielorientierung zu sehen. dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Nüchtern sein. Und in Epheser Kapitel 5 wird vom Paulus her das echte Vollgeisteswerden ja angesprochen. Er sagt zuvor negativ, betrinkt euch nicht mit Wein oder sauft euch nicht voll Weins, ja, sondern was denn? Wir sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und da werden ganz nüchtern drei Dinge angesprochen. Ermuntert euch gegenseitig mit Psalmen, lieblichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. In euren Herzen. Ermunterung durch Psalme. Das ist nüchterner Hinweis und eine Möglichkeit, voll Geistes zu werden. Und der zweite Aspekt ist sehr wichtig für mich immer wieder, ja. Dank zu sagen, alle Zeit und für alles. Wer das praktiziert, ist auf dem Wege, dem Herrn Jesus Christus in uns Raum zu geben. Denn erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, anders definiert, bedeutet, Christus hat die Herrschaft in uns. Er lebt in uns und wirkt in uns. Und dann noch der dritte Aspekt, um voll Geist zu werden. Seid untereinander untertan. Hat mal jemand gesagt, in einem Punkt hat es die katholische Kirche besser als wir Protestanten. Vielleicht kennen Sie den Ausspruch. Die Katholiken haben nur einen Papst, aber wir haben viele. Und die kleinen Päpste bis hin zu Hauskreisen, das ist wirklich nicht gerade schön. Möchte der Herr uns davor bewahren, dass wir untertan sein können, untereinander, uns gegenseitig tragen und helfen in aller Liebe. Während der Familienfreizeit hier hatten wir das Thema, das schwere, aber schöne Miteinander. Und da habe ich die positive Entwicklung mal aufgezeigt. Wir sind beieinander, können auch nebeneinander sein. Aber es soll ein Miteinander, ein Füreinander werden und schließlich auch ein Untereinander mittragen helfen. So können wir nüchtern sein, klar das Ziel verfolgen. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Gegensätze beachten. Und nun schließlich der entscheidende Vers, den habe ich schon angedeutet, Vers 9. Weil wir ja Kinder des Tages sind, dürfen wir also das alles praktizieren, ja, wachen, nüchtern sein, im Lichte leben. Und das, Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern zur Erlangung der Seligkeit. Das hängt mit Errettung zusammen. Aber diese Errettung ist nicht zuerst die Errettung während der Bekehrung, sondern das geht aus den Versen zuvor heraus, Vers 8, wir, die wir von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der, jetzt muss man übersetzen, Erwartung der Errettung droben, heißt das. Gott sei Dank sind wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Noch einmal, die Kinder der Nacht sind, in der Finsternis leben, die schlafen und trunken sind, die haben Satan als den Herrn und stehen damit noch unter dem Zorne Gottes. Und generell wird ja der Zorn Gottes am Ende dieses Äons in den Zornesschalen gerichten, auf dieser Erde, in einer doch sehr tragischen Weise sich kundtun. Zorn Gottes. Und dazu sind wir eben nicht gesetzt. Und es ist meine innere Überzeugung, dass wenn wir hier diese Kriterien beachten, wir ihm entgegengerückt werden und die letzte katastrophale Gerichtssituation hier nicht erleben. Darf ich nochmal erinnern an das, was ich gestern Abend sagte im Blick auf Typus Sodom und Gomorra. Erst als die, die sich retten ließen, heraus waren, kam das Gericht. Und so ist für mich die Errettung der Gemeinde droben hin, die Entrückung zu ihm, das Entscheidende, bevor die katastrophalen Gerichte diese Erde treffen. Denn die Gerichte haben Zornescharakter, sind um der Unbußfertigkeit der Menschen willen. noch ein anderes Kriterium, denn wir sollen ja erst dem Vater dargestellt werden ohne Flecken und Runzeln. Und sofort nach diesen Gerichten kommt ja der Herr wieder auf den Ölberg. Dann sollen wir ja schon mit ihm offenbar werden. Das muss alles dazwischen noch liegen. Nun, darüber kann man anderer Auffassung sein. Das ist nicht heilsnotwendig, aber es ist für mich doch etwas Mutmachendes. Denn sehen Sie mal, wenn wir uns trösten sollen, ich habe den Vers ja gelesen, Mut machen sollen. Und Sie hören immer, Sie müssen erst jetzt durch die schlimme Drangsal hindurch. Sie müssen in die Gerichte hinein. Mutmachend ist doch heraus, bevor die Katastrophen kommen. Setzt aber, ich sage es nochmal, voraus, dass wir eben Lichteskinder sind, wachen und nüchtern sein. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Und nun werden da nochmal drei Mittel gesetzt. Und das ist auch für mich so wunderbar für die Zeit des Endes. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und nachher noch mit dem Helm der Errettung oder der Hoffnung. Was finden wir hier? Was bleibt? Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sagt der Paulus auch in 1. Korinther 13, Vers 13. Die Liebe ist die größte. Das ist für uns das entscheidende Kriterium am Ende. Da steht gar nichts anderes, ob wir nun diese oder jene Gaben praktiziert haben und das getan haben. Ja, das wird Gott sicher mit einkalkulieren, aber hier geht es um diese drei entscheidenden Momente, dass wir gewappnet sind, ähnlich wie in Epheser 6, Vers 10, seid stark im Herrn, in der Macht und Kraft seiner Stärke. Wir brauchen diese Geborgenheit. Und der Panzer des Glaubens und der Liebe sind das Entscheidende und der Helm dieser Erwartung, die wir haben. Wir dürfen also unsere Blicke aufwärts richten. Und weil das Thema ja heißt, wie wir vor Ängsten und Sorgen und Nöten bewahrt sein dürfen, will ich in den paar Minuten das nochmal jetzt so gegenüberstellen. Glaube ist das Gegenmittel zu Zweifel. Sollte Gott gesagt haben. Wer zweifelt, sagt auch Jakobus, ja, der ist wie eine Meereswoge. Wenn wir aber glauben, dürfen wir dem Zweifel widerstehen, dadurch, dass es heißt, es steht geschrieben. Und wie hat der Herr die ersten beiden Attacken Satans abgewehrt? Es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben. Das ist das Entscheidende. Nicht, ich habe das erfahren und jenes erlebt. Das hält nicht. Ist wunderbar, wenn wir geistliche Erfahrungen machen. Aber entscheidend ist, es steht geschrieben und wir dieses Wort aber auch wie die Thessalonicher nicht nur so genommen haben, sondern auch in Kraft, Heiligem Geist und großer Gewissheit. Das muss dazukommen. So wird der Zweifel kompensiert, ja, von dem Glaube besiegt. Und jetzt nehme ich mal die Hoffnung oder die Erwartung zuvor. Menschen, die zweifeln und darin stehen bleiben, geraten sehr schnell in die Gefahr der Sorge. Aus Zweifel entwickelt sich Sorge. Und was ist dem entgegenzusetzen? Die Erwartung, die Zusage Gottes. Seid um nichts besorgt. Oder in Philipper 4, Vers 6 wird das ja nochmal beschrieben. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und Petrus kann das unterstützen dann in 1. Petrus 5, Vers 7. Denn er ist besorgt um euch. Er sorgt für uns. Das ist die Zukunftsperspektive. Der Herr kümmert sich um uns. Die Werke sind schon zuvor bereitet, dass wir darin wandeln sollen. Und Gott bereitet uns vor. So haben wir also anstelle der Sorge die Hoffnung oder die Erwartung. Und Paulus sagt das ja auch, wenn wir in mancherlei Drangsal oder Anfechtungen kommen, ist das zu unserer Bewährung. Die Bewährung aber bewirkt Hoffnung oder Erwartung, und die lässt nicht zu Schanden werden. Das wollen wir der Sorge entgegensetzen. Und das dritte Gegensatzpaar hier, wir erinnern uns, Glaube, Hoffnung und Liebe. Furcht ist eine ganz schlimme Sache. Furcht in den verschiedensten Bereichen, kennen wir das? Furcht vor Menschen, Furcht vor der Zukunft, Furcht vor Krankheit, vor Unfall, Furcht vor Arbeitslosigkeit und was man alles aufziehen kann. Furcht differenziert. Ängste oder Drangsal ist das Allgemeine. Darinnen werden wir immer wieder angefochten. Es gibt keinen, der durch die Welt gehen kann, alle Tage Sonnenschein, sondern Wir werden angefochten, darum sollen wir stark sein im Herrn und der Macht und Kraft seiner Stärke. Und jetzt das wunderbare Gegenmittel, die völlige Liebe treibt die Furcht aus, so sagt es Johannes. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wir können die Furcht nicht selber beseitigen. Alle psychologischen Mittel können irgendwie die Symptome behandeln, aber letztlich nicht die Ursache. Und was ist die letzte Ursache für Furcht? Ich glaube, die Todesfurcht. Und da dürfen wir wissen, in Christus ist auch die Todesfurcht beseitigt. Wir sind schon freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wodurch? Durch das Gesetz des Geisteslebens in Christus, so sagt es Paulus in Römer Kapitel 8. Darum wollen wir das immer wieder nehmen. Gebt der Liebe Raum, die ja schon ausgegossen ist in unsere Herzen. Hier ist genauso wie mit Finsternis und Licht. Wir müssen einfach Licht und Liebe hereinlassen. Und das ist eine Tatsache. Dann verschwindet die Furcht. Ich kenne auch Anfechtungen. Aber immer wieder zu wissen, wir sind geborgen in der Liebe Gottes. Darum seid angetan mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe und dem Helm der Erwartung droben. Das heißt, dass wir nicht mit Gerichten im Sinne der Endzeitkatastrophen rechnen müssen, sondern mit der Entrückung ihm entgegen. Das ist unser Nahziel. Darauf dürfen wir uns einstellen und damit dürfen wir rechnen. So viel also mal zu diesem Thema anhand dieses Textes. Ich fasse kurz zusammen. Zeiten und Zeitpunkte kennen wir, Gott sei Dank. Gott gibt uns keinen Fahrplan. Um 10.57 Uhr wird der Herr kommen. Das nicht. Aber die Richtung muss stimmen und die großen Stationen. Wir sind Kinder des Tages und damit dürfen wir Licht sein, weil Christus, das Licht in uns lebt, wachen und nüchtern sein. Das Negative wäre Kinder der Nacht, die in der Finsternis leben, schlafen und trunken sind. Und Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, der mit dem Tag des Herrn zusammenhängt. Ist der Tag des Zorns, der Rache, der Finsternis und was die Propheten alles an Negativem geschildert haben. Für uns ist es der Tag Jesu Christi. Und den dürfen wir erwarten, wenn wir Glaube, Liebe und Hoffnung praktizieren und das gegen Zweifel, Furcht und Sorge setzen. Möge der Herr schenken, dass wir das im Glauben aufnehmen und bewahren. Amen.
Vielen Dank für diese Auslegung, auch gerade zu diesem Bibeltext aus dem 1. Thessalonicher Brief. Das Stichwort von der Nüchternheit ist ja ein ganz entscheidendes Stichwort, das immer wieder auftaucht. Ich habe den Eindruck, dass wir in unseren Kreisen sehr, sehr klar sehen, was die Nüchternheit angeht, von der du heute Morgen gesprochen hast. Ich habe da gerade hier auf der Langensteinbacher Höhe wenig Gefährdungsmomente, wo ich Sorge habe, dass wir in Gefahr stehen, abzudriften. Wir hatten ein längeres Gespräch am Wochenende, dass man bei all den Dingen in der Schrift immer aufpassen muss, dass man weder rechts noch links vom Pferd runterfällt. Und ich habe manches Mal eher den Verdacht, dass während wir alle in die eine Richtung starren und in der einen Richtung warnen und sagen, so läuft's nicht, durch die Hintertür, während wir dahin gucken, wir einer anderen Gefährdung unterliegen, die uns genauso unnüchtern werden lässt. Und das wäre noch einmal neu zu bedenken. Unnüchtern werden lässt, zum Beispiel auf einer erkenntnistheoretischen Ebene, da kann man auch unnüchtern werden. Wir werden in einer Kurzbibelschule über die Timotheusbriefe sprechen. Und es war im Vorbereiten mir jetzt schon eine neue Erkenntnis, wie wichtig dieses Nüchtern sein auch auf der anderen Seite gilt, dass wir erkenntnistheoretisch auf der anderen Seite ein blindes Auge haben, sondern auch da uns selbst zurückpfeifen müssen und sagen, lasst uns auf dem Boden bleiben, auch in dieser Hinsicht. Ich denke an das, was du gestern erzählt hast mit der Nachricht in Arosa vom anbrechenden Dritten Weltkrieg und plötzlich hebt man ab und steht nicht mehr auf dem Boden. Und wenn wir einmal ehrlich sind, könnte ich mir denken, dass wir weniger da gefährdet sind, in unseren Kreisen, als auf der anderen Seite wir neu sagen müssen, Herr, wo rufst du uns? Uns, nicht die anderen alle, sondern uns, hier, berufst du uns zur Nüchternheit, zum ganz treuen, nüchternen Festbleiben an dem, was du in deinem Wort gesagt hast, damit wir nicht andere mahnen und selbst fallen.